SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Im Osten der Ukraine heulen die Sirenen. Eine Großoffensive ist offenbar im Gang. In Südafrika ruft der Präsident nach den Überschwemmungen wegen der humanitären Lage den Notstand aus. Die Parti Socialist stolpert über Anne Hidalgo, eine Analyse der politischen Linken im französischen Wahlkampf. Und um eins gibt es diese Woche einen Einblick ins Leben unserer Korrespondentinnen. Heute mit Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner und Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Frauen brauchen einen Mann, um einen Status zu haben. Also eine Frau, die allein ihr Leben lebt, ohne dass es einen Ehemann gibt, das gibt es praktisch nicht.
Bei mir war auch immer ein bisschen das Credo, je unsichtbarer ich bin, desto sicherer bin ich.
Warum die beiden bei ihrer Arbeit manchmal die Waffen einer Frau einsetzen müssen, verraten sie um eins. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die angekündigte Großoffensive der russischen Armee auf die Gebiete im Osten des Landes hat offensichtlich begonnen. Vieles ist jedoch noch unklar. Auslandredaktor Philipp Scholkmann fasst die Lage zusammen.
Artilleriebeschüsse in einer ganzen Reihe von Städten entlang der Front im ukrainischen Osten, das melden ukrainische Medien heute Vormittag. Offenbar waren Siedlungsgebiete in einem mehrere hundert Kilometer umfassenden Bogen von Charkiw über Saporischja bis Mykolaiv im Süden im Visier der russischen Angreifer. Vielerorts heulten die Sirenen. Aus Moskau hieß es nur, die russische Armee habe in der Nacht mehr als 1000 ukrainische Ziele beschossen, auch mit Raketen. Der ukrainische Generalstab meldete, dass auch russische Bodentruppen in Bewegung seien. Sie versuchten, die ukrainischen Verteidigungslinien in den gesamten Regionen Donetsk, Luhansk und Charkiw zu durchbrechen. Russland hatte nach den Niederlagen in der Gegend um die Hauptstadt Kiew seine Kräfte im Osten für eine solche Großoffensive neu formiert. Die Region Donbass ist das industrielle Zentrum der Ukraine. Separatisten, die von Russland unterstützt werden, kämpften dort schon seit 8 Jahren und riefen autonome Gebiete aus, die einzig vom Kreml anerkannt werden. Nach dem Rückzug seiner Truppen aus der Region um Kiew hatte der russische Präsident Putin die vollständige Eroberung dieses Ostens als das Hauptziel der russischen Armee bezeichnet. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, Russland habe einen bedeutenden Teil seiner gesamten Streitkräfte auf diese Offensive konzentriert. Doch es spiele keine Rolle, wie viele russische Einheiten beteiligt seien, die Ukraine werde sich zu verteidigen wissen. In der Gegend sind einige der kampferprobtesten ukrainischen Verbände stationiert. Auch sie haben sich auf diese Schlacht um den ukrainischen Osten vorbereitet, ihre Stellungen befestigt. Gegen die geballte Kraft der russischen Armee in Überzahl werden sie aber auf eine harte Probe gestellt werden. Wohl in Vorbereitung der Offensive hatte Russland gestern bereits intensive Angriffe aus der Luft, auch außerhalb des Ostens, unternommen. Es sollen mehrheitlich militärische Einrichtungen getroffen worden sein, bis nach Lviv im äußersten Westen des Landes. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. In Mariupol, der von wochenlangem Bombardement schwer gezeichneten Hafenstadt am Asowschen Meer, leisten noch immer Angehörige des berüchtigten Azov-Regiments Widerstand. Sie haben sich in den Resten des weitläufigen Stahlwerksgeländes am Rand der Stadt verschanzt, vor dem absehbaren vollständigen Zusammenbruch. Mit ihnen harrten 1000 Zivilistinnen und Zivilisten in Bunkern aus, offenbar mehrheitlich Familienangehörige, heißt es. Appelle, einen Fluchtkorridor für diese einzurichten, verhalten ungehört. Die russische Armee stellte stattdessen ein neues Ultimatum bis heute Nachmittag. Bis dann hätten die letzten der ukrainischen Kämpfer in der Stadt Zeit, sich zu ergeben.
Philipp Scholkmann. Und damit zu den weiteren Nachrichten mit Manuela Burgermeister.
Cannabis legal in einer Apotheke kaufen. Das wird im Kanton Basel-Stadt für 400 Erwachsene möglich, die an einer Studie teilnehmen. Das Bundesamt für Gesundheit hat erstmals in der Schweiz einen solchen Pilotversuch bewilligt. Die 400 Teilnehmenden werden ab Spätsommer verschiedene Cannabisprodukte wie getrocknete Cannabisblüten und Haschisch in ausgewählten Basler Apotheken kaufen können, teilte das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt mit. Die Studie soll Erkenntnisse liefern zum Cannabiskonsum und darüber, wie der Umgang mit Cannabis künftig geregelt werden soll. Aktuell ist es in der Schweiz verboten, Cannabis zu importieren, anzubauen, herzustellen oder zu verkaufen. Fast 300 Strafverfahren hat die Bundesanwaltschaft im letzten Jahr eröffnet, deutlich mehr als noch im Jahr davor. 2020 waren es leicht über 250 gewesen, wie die Bundesanwaltschaft mitteilt. Strafverfahren eingeleitet hat die Bundesanwaltschaft 2021 vor allem wegen Geldwäscherei, allgemeiner Wirtschaftskriminalität und auch in der Sparte Staatsschutz. Gestiegen ist im letzten Jahr auch die Zahl der Vorabklärungen. Ende 2021 waren knapp 600 Vorabklärungen hängig. Hier waren vor allem die Bereiche Cyber und Phishing betroffen. An einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es mehrere Explosionen gegeben. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums, ohne Angaben zu Opfern zu machen. Nach ersten Angaben der Polizei wurden mindestens 6 Menschen getötet und 11 weitere verletzt. Bislang bekannte sich noch keine Gruppe zum Anschlag. In der Antarktis ist die Fläche des Meereises auf den bisher niedrigsten Stand geschmolzen, seit dem Beginn der Aufzeichnungen Ende der 70er Jahre. Das berichten chinesische Forscher in einem Fachblatt. Während das Eis in der Arktis durch die Erderwärmung laufend zurückgeht, sei es beim Meereis auf der Südhalbkugel bisher umgekehrt gewesen. Die Fläche habe seit den 70er Jahren jedes Jahrzehnt etwa 1% zugelegt. Nun wurde bei Messungen Ende Februar festgestellt, dass es rapide zurückgegangen ist. Die Fläche sei rund 30% kleiner als im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. Der österreichische Aktionskünstler Hermann Nitsch ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit, wie seine Familie mitteilte. Nitsch war international bekannt für Inszenierungen und Aktionen mit geschlachteten Tieren und nackten Menschen. Sein Orgien-Mysterien-Theater mit Blut, Kadavern und Eingeweiden wurde zu seinem Markenzeichen. Seit den 1980er Jahren werden die Arbeiten von Hermann Nitsch in zahlreichen renommierten Museen und Ausstellungen gezeigt. In Neapel und im österreichischen Mistelbach sind zudem 2 Museen seinem Werk gewidmet. Das Wetter. Am Nachmittag und Morgen ist es im Norden trotz einiger Wolkenfelder oft sonnig bei rund 18 Grad. Richtung Westen sind die Wolken zeitweise dichter und über den Bergen bilden sich Quellwolken. Im Süden ist es heute ziemlich sonnig und bis 22 Grad warm. Morgen ist es oft bewölkt und da und dort nass bei 14 Grad.
In Südafrika hat der Präsident den Katastrophenzustand ausgerufen. Nach den schweren Überschwemmungen mit Schlammlawinen in der Region um Durban sind bis zu 500 Menschen ums Leben gekommen. Rund 40.000 mussten fliehen und haben nun kein Dach mehr über dem Kopf. Die Zerstörungen in der Provinz KwaZulu-Natal sind immens. Viele stehen vor dem Nichts. Egal, wohin man schaut, sieht man Trümmer und Schlamm. Präsident Ramaphosa begründet den Notstand mit einer humanitären Katastrophe. Die Journalistin Leonie March lebt in Südafrika. Ich fragte sie, wie ist die Situation in den betroffenen Gebieten jetzt im Moment?
Ja, die Situation ist noch immer sehr angespannt. Wir leben hier wirklich immer noch in einer Katastrophe. Es werden immer noch Tote geborgen. Es werden weiterhin Menschen vermisst, die von ihren Verwandten wirklich verzweifelt gesucht werden. Da gibt es sehr, sehr viele schlimme Schicksale. Einige der Orte im ländlichen Bereich sind noch immer kaum zugänglich. Es wurden ja tausende Häuser zerstört. Es sind sehr, sehr viele Leute obdachlos geworden. Die Infrastruktur ist massiv beschädigt worden. Das heißt, Brücken und Straßen sind kollabiert, zum Teil auch die Hauptverkehrsadern. Also zum Beispiel die Autobahn ist immer noch teilweise gesperrt und es gibt keinen Ort, der unbeschadet ist. Das heißt, es geht hier noch weiter mit dem Aufräumen, mit den Bergen und auch mit der Versorgung der Bevölkerung.
Gibt es überhaupt noch Hoffnung für die Vermissten?
Wunder soll man nicht ausschließen, aber ich habe vorgestern auch mit Rettungskräften gesprochen, die damals schon sagten, kaum Hoffnung, noch Lebende zu finden.
Etwa 40.000 Menschen mussten flüchten vor den Überschwemmungen. Wo sind diese Menschen untergebracht zurzeit und was wird vor allem aus ihnen mittelfristig?
Sie sind teils bei Verwandten, bei Freunden untergekommen. Südafrika ist ja auch für seine Hilfsbereitschaft durchaus bekannt. Das heißt, da haben auch Nachbarn natürlich die Türen geöffnet und haben Leute untergebracht. Teils harren sie auch in Gemeindesälen aus, in Kirchengebäuden, in anderen öffentlichen Gebäuden, in Schulen, die teils noch stehen. Aber es gibt auch solche, die kein richtiges Dach über dem Kopf haben. Und in den ländlichen Gebieten, da müssen sich viele Rettungskräfte erst noch ein Bild machen von der Lage vor Ort. dort. Und natürlich wird der Wiederaufbau Zeit brauchen. Das ist auch die Frage, ob die Leute ihre Häuser wieder dort aufbauen können, wo sie vorher waren. Denn das sind zum Teil Flutgebiete, das sind zum Teil Abhänge, die abgerutscht sind. Da muss man wirklich gucken, wo jetzt auch Plätze geschaffen werden, wo Leute wieder neu angesiedelt werden können.
Die Regierung hat bereits finanzielle Hilfe versprochen in der Höhe von umgerechnet über 60 Millionen Franken. Notstand bedeutet, es gibt noch mehr Geld. Wie stellt die Regierung denn sicher, dass das Geld wirklich zu den Bedürftigen kommt?
Ja, auf diese Frage, die sich hier momentan alle stellen, hat auch Präsident Ramaphosa gestern in seiner Rede an die Nation Stellung bezogen. Er hat gesagt, sie werden sicherstellen, dass Korruption keinen Platz hat in dieser Katastrophe. Das ist etwas, was Menschen hier in Südafrika nur sehr bedingt glauben, weil das immer wieder versprochen wird und immer wieder nicht so gekommen ist, weil Korruption hier einfach ein riesiges Problem ist. Nun hat Ramaphosa angekündigt, dass es eine Art Überwachungsstruktur geben soll, dass die Regierung ein Bündnis bilden möchte mit der Privatwirtschaft, mit religiösen, mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, um sicherzustellen, dass man zusammenarbeitet und dass eben dieses Geld auch wirklich dort ankommt, wo es auch landen soll und wo es gebraucht wird.
Der Hafen von Durban ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Region. Welche Folgen hat es, dass er immer noch geschlossen ist?
Sie sagen es, der Hafen ist einer der wichtigsten in der Region. Der versorgt unter anderem auch das Wirtschaftszentrum Südafrikas in Johannesburg. Hier gibt es viele Exporte. Es gibt ein riesiges Verkehrschaos mit Lkw, die nun die Zufahrtsstrecken auch zum Hafen blockieren. Das ist ein logistischer Albtraum, jetzt diesen Hafen so schnell wie möglich wieder funktionstüchtig zu machen. Die Konsequenzen für die Wirtschaft sind massiv und können noch gar nicht beziffert werden. Denn man muss erst mal gucken, wie lange diese Sperrungen überhaupt noch dauern und wann der Hafen wieder seinen regulären Betrieb aufnehmen kann.
Sagt die Journalistin Leonie Marchin, Südafrika. Und so geht es weiter im Rendezvous. Wäre aus Sicht der Linken der ältere Mann besser gewesen als die jüngere Frau? Die Zahlen sagen ja. Jean-Luc Mélenchon hätte fast die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen geschafft. Anne Hidalgo, Kandidatin der Sozialisten, hat dagegen Schiffbruch erlitten. Der Krieg und in der Ukraine und seine Kollateralschäden in der Schweiz.
Ich sage immer noch, dass ich ein Russe bin, wenn ich jemanden kennenlerne. Aber dann fühle ich ja irgendwie geschämt, dass ich ein Russe bin. Also ich sage das, ich bin ein Russe. Entschuldigung für das.
Wir treffen den Russen Alexei in Zürich. Wurden katalanische Separatisten vom spanischen Geheimdienst ausspioniert? Die Frage lässt in Katalonien die Wogen hochgehen. Und zum Schluss noch die schöne Geschichte, wenn einer eine Grube gräbt und darin Schätze aus der Vergangenheit findet.
Wir haben Amphoren hier in Basel, da wurde aus Südspanien wurden hier Soßen hertransportiert oder Wein aus Italien und so weiter. Das sind große Distanzen.
Römische Spuren in Basel entdeckt dank der Einführung des Fernwärmenetzes. In Frankreich hat die Sozialistische Partei im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen ein Debakel erlebt. Heute Abend werden hinter verschlossener Tür die Fetzen fliegen, wenn die Partei die katastrophale Wahlniederlage von Kandidatin Anne Hidalgo diskutiert. Daniel Voll in Paris, warum hat Anne Hidalgo im ersten Wahlgang derart schlecht abgeschnitten?
Etwas vereinfacht gesagt könnte man sagen, sie war die falsche Kandidatin zur falschen Zeit. Sie war die falsche Kandidatin, weil sie Stadtpräsidentin von Paris ist und die Hauptstadt als politisches Zentrum des Landes ist vielen Wählerinnen und Wählern in der Provinz verhasst, weil sie eben die politische Elite und die technokratische Verwaltung verkörpert. Und sie war die Kandidatin zur falschen Zeit. Das zeigt zum Beispiel das Resultat in Paris. Bei den Gemeindewahlen hat Anne Hidalgo im ersten Wahlgang vor 2 Jahren beinahe 30% der Stimmen erreicht. Bei den Präsidentenwahlen vor einer Woche waren es noch gut 2. Das heißt, die Niederlage der Sozialisten 2017 war kein Zufall. Die Sozialistische Partei hat bei den Wählerinnen und Wählern auch heute noch immer wenig Kredit. Das ist der zweite wichtige Grund.
Anne Hidalgo traute die Partei ja doch einiges zu und im Nachhinein natürlich zu Unrecht. Hat sich jetzt die Partei getäuscht oder hat Hidalgo Fehler gemacht?
Beides würde ich sagen. Der PS hat sich überschätzt. Die Partei war bei Gemeinde- und Regionalwahlen in den letzten 2 Jahren zwar relativ erfolgreich, aber nur, wenn sie zusammen mit anderen linken Parteien angetreten ist. Im Alleingang, da war Scheitern quasi programmiert. Und Anne Hidalgo, sie stand parteiintern eigentlich für die Erweiterung der Partei mit einer Koalition mit den Grünen zum Beispiel. Anne Hidalgo hat auch früh für ein linkes Bündnis geworben. Aber nur, wenn eben der sozialistische Führungsanspruch von den anderen Parteien akzeptiert wird. Und das haben die Grünen hier ganz klar nicht gemacht. Hätte sich zum Beispiel der PS rechtzeitig hinter die Grünen gestellt, also Anne Hidalgo hinter den Grünen-Kandidaten Yannick Jadot, dann hätte sich im Wahlkampf vielleicht eine andere Dynamik entwickelt. So haben aber alle anderen linken Parteien viele Wählerinnen und Wähler an Jean-Luc Mélenchon verloren.
Ja, das wollte Anne Hidalgo ja explizit nicht. Im Nachhinein ist man immer klüger. Trotzdem die Frage, die politische Linke in Frankreich ist zersplittert. Warum hat sich die Sozialistische Partei denn nicht hinter Jean-Luc Mélenchon, der Partei La France Insoumise, gestellt?
Ja, da gibt es eine alte Feindschaft. Mélenchon hat ja jahrzehntelang für den Parti Socialiste politisiert. Er war lange im Senat, hat auch in der Regierung Jospin für 20 Jahre war er Minister und hat sich dann aber zunehmend von der Partei entfremdet, bereits während dem Abstimmungskampf um die EU-Verfassung 2005. Dann trat er aus dem Parti Socialiste aus, kandidierte erstmals 2012 für die Präsidentschaft und hat dann als Oppositionspolitiker die Regierung, die sozialistische Regierung von François Hollande, ganz stark kritisiert. Das heißt, es war eigentlich nicht denkbar für die Sozialisten, weil man Mélenchon für einen der Totengräber der eigenen Partei hält. Das andere Problem ist, dass der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl normalerweise als Testlauf für die Stärke der Parteien gilt. Und daraus leiten die Parteien dann auch bei den internen Verhandlungen vor den Parlamentswahlen im linken bzw. im rechten Lager normalerweise ihren Sitzanspruch ab.
Nun gilt es für die Parteien, sich für die kommenden Parlamentswahlen vorzubereiten. Sie sagen es jetzt, die Ausgangslage ist nicht so gemütlich. Was heißt jetzt das für die Parteien des linken Spektrums?
Es gilt eigentlich wie vor der Präsidentenwahl. Sie haben nur vereint eine Chance. France Insoumise leitet aus dem Resultat, das Jean-Luc Mélenchon am letzten Wochenende erzielt hat, den Führungsanspruch ab, ganz klar. Und sie erwarten von den Grünen und von den Kommunisten, dass sie einlenken, weil sie deutlich schwächere Positionen haben. Und die Sozialisten, die sollen draußen bleiben, mit ihnen will France Insoumise gar nicht verhandeln.
Danke für die Einschätzungen. Daniel Voll, direkt aus Paris. Über 16'000 Russinnen und Russen leben in der Schweiz. Nur wenige von ihnen sind Oligarchen natürlich. Viele arbeiten etwa im Gesundheitswesen, als Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger oder in der IT-Branche, als Informatikerinnen und Informatiker. Doch, auch wenn sie auf keiner Sanktionsliste stehen, für viele Russinnen und Russen in der Schweiz hat sich das Leben in den letzten Wochen drastisch verändert. Sie spüren den psychologischen Druck, das Stigma, Russe, Russin zu sein – wie Alexei, den Inlandredaktorin Elian Leiser in Zürich getroffen hat.
Als russische Soldaten in die Ukraine einmarschierten vor rund 8 Wochen, da habe er gedacht, das sei der Point of No Return, sagt Alexei. Doch das sei nur der Anfang gewesen.
Jetzt sieht man, dass es viel, viel schlimmer werden kann. Es gibt jede Woche die neuen Points of No Return.
Mit jedem Tag, an dem der Krieg andauere, mit jedem Ereignis, das die Brutalität Russlands offenlege, nehme der Druck zu. Auch auf ihn, Alexei, ein junger Russe, Informatiker, der seit 6 Jahren in der Schweiz lebt.
Es gibt viel mehr psychologischen Druck, ethischen Druck. Es gibt sehr viel Propaganda gegen den Russen, aber auch gegen den Westen. Und ich befinde mich genau in der Mitte.
Er spüre also den Druck von beiden Seiten. Da ist die pro-ukrainische Seite.
Wenn mein bester Freund in der Schweiz,
ein Ukrainer,
irgendwelche Videos teilt, wo man klar sagt, dass nein, es gibt keine guten Russen, die Russen sind alle bösen Barbaren und so weiter. Das tut natürlich weh.
Vor allem in den sozialen Medien spüre er diese Welle des Hasses gegen den Russen, die Russin.
Ich verstehe, dass wenn das von den Ukrainern kommt, natürlich, für sie ist die Situation jetzt kritisch.
vielleicht müssen sie zusammenhalten durch den Hass gegen die Russen.
Alexei spürt aber eben auch den Druck von pro-russischer Seite. Da werde Stimmung gemacht gegen den Westen. Und als Russe in der Schweiz gehöre er zur westlichen Welt. Und das wäre zunehmend zum Problem gegenüber seinen Freunden, die in Russland lebten.
Wir versuchen miteinander apolitisch kommunizieren, aber es kommt trotzdem Situationen, wo es natürlich schwierig ist, apolitisch zu sein.
Am Schluss würden sie meistens beim Krieg landen. Und das sei nicht nur konfliktgeladen, es sei auch gefährlich. Er wolle seine Eltern und seine Frau, die in Russland lebten, mit politischen Äußerungen nicht gefährden.
Ja, man äußert sich nicht politisch. Das war immer die Hauptanforderung.
Aber nicht nur im Umgang mit seinen ukrainischen und russischen Freunden habe sich sein Verhalten verändert. Auch gegenüber Schweizerinnen und Schweizern trete er, je länger der Krieg andauere, anders auf.
Ich sage immer noch, dass ich ein Russe bin, wenn ich jemanden kennenlerne. Aber dann fühle ich ja irgendwie geschämt, dass ich ein Russe bin. Also ich sage das, ich bin ein Russe, Entschuldigung für das.
Sich positionieren und entschuldigen auf der einen Seite, sich politisch aber ja nicht exponieren auf der anderen Seite, ein schwieriger Seiltanz. Einfacher sei durch den Krieg nur eines geworden, sagt Alexei, und zwar die Antwort auf die Frage, wo er künftig leben wolle.
In 5 Jahren werde ich mich hoffentlich einbürgern und dann kann ich meinen russischen Pass abgeben.
Dann sei er Schweizer, auf dem Papier. Aber natürlich, auch wenn er gegen Putin, gegen den Krieg und gegen die Radikalisierung in Teilen der russischen Gesellschaft sei, Russland bleibe das Land, wo er herkomme.
Kulturell kann ich nie meine russische Kultur abgeben.
Er kann also sein Verhalten ändern, seine Freunde, seinen Pass. Und doch, sagt Alexei, bleibe am Schluss etwas zurück.
Russe bin ich jetzt einfach für ewig. Und darum werde ich für ewig diese Stigma tragen.
Der Bericht von Elian Leiser. Ein happiger Vorwurf steht im Raum. Die spanischen Behörden sollen zahlreiche katalanische Separatisten mit der umstrittenen Spionagesoftware Pegasus überwacht haben. Das zumindest behauptet einer von ihnen, der frühere katalonische Regionalpräsident Carles Puigdemont auf Twitter. Laut Medienberichten sollen die Mobiltelefone von mindestens 65 katalonischen Separatisten mit der in Israel entwickelten Spionagesoftware gehackt worden und dann von 2017 bis 2020 ausspioniert worden sein, was illegal wäre. Julia Macher ist Journalistin in Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens. Ich fragte sie, hat die spanische Regierung die Vorwürfe von Carles Puigdemont schon kommentiert?
Die spanische Regierung hat sich noch nicht offiziell zu den Vorwürfen geäußert. Allerdings haben sowohl das Innenministerium wie auch verschiedene Polizeikörper mehrfach dementiert, diese Software zu besitzen oder mit ihr zu arbeiten. Der spanische Geheimdienst dagegen, der verwendet das Programm und blieb auf Presseanfragen im Sommer 2020, als die ersten Fälle bekannt wurden, sehr viel schwammiger. Damals hieß es lediglich, man arbeite immer im gesetzlichen Rahmen. Also es ist eine klassische Weder-Ja- noch Nein-Antwort.
Wie reagieren denn die anderen katalanischen Separatisten auf diese angebliche Abhöraktion?
Die Empörung im Netz ist sehr groß. Da echauffiert man sich, hält das als für eine klassische Strategie, um den katalanischen Separatismus zu schwächen, spricht von mangelndem demokratischen Empfinden. Allerdings ist es jenseits der politischen Sphäre noch relativ ruhig. Protestaktionen der Unabhängigkeitsbewegung, die ja vor ein paar Jahren noch sehr mobilisierungsfreudig und sehr mobilisierungsstark war, die sind bisher nicht angekündigt.
In dem Fall sind es, wenn ich Sie richtig verstehe, politische Konsequenzen im Moment eher nicht zu erwarten.
Die betroffenen Politiker, die wollen heute in Brüssel juristische und politische Maßnahmen ankündigen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie diese aussehen werden. Man will auf jeden Fall, so heißt es von der katalanischen Regionalregierung, Erklärungen von der spanischen Regierung einfordern und dazu auch über diplomatische Kontakte Druck ausüben. Aber was darüber hinaus passiert, das ist die große Frage. Es gibt ja einen runden Tisch zwischen der katalanischen Regionalregierung und der spanischen Zentralregierung, Der ruht allerdings seit Monaten. In der nächsten Runde, für die es noch kein konkretes Datum gibt, soll über einen stärkeren Schutz der katalanischen Sprache gesprochen werden. Theoretisch könnte die Regionalregierung jetzt sagen, wegen dieser Affäre lassen wir die Verhandlungen definitiv platzen. Aber das ist zurzeit kein Thema. Wohl auch, weil die katalanische Regionalregierung dabei sehr viel mehr zu verlieren hat als Madrid.
Die Separatisten in Katalonien sind während der Pandemie und jetzt auch angesichts des Kriegs in der Ukraine etwas in Vergessenheit geraten. Nutzt diese Affäre nun ihrer separatistischen Bewegung?
Sie nutzt ihr insofern, als dass sie ihr jetzt wieder Aufmerksamkeit verschafft. Und sie bietet der separatistischen Bewegung die Chance, zumindest bei diesem Thema Einheit zu demonstrieren. Die verschiedenen separatistischen Strömungen sind ja über die richtige Strategie im Umgang mit der spanischen Regierung zutiefst zerstritten. Heute aber will man Einigkeit zeigen. In Brüssel werden heute Nachmittag Carles Puigdemont, Oriol Junqueras von den Linksrepublikanern und Vertreter der separatistischen Bürgerplattformen und Omnium und Assemblea Nacional gemeinsam vor die Presse treten. Und sowas gab es schon sehr lange nicht mehr.
Ihre Einschätzung zum Schluss, Julia Macher, wirkt diese Angelegenheit auch über Katalonien hinaus?
Ja, bisher ist die Affäre vor allem in Katalonien ein Thema. Hier ist sie Aufmacher in fast allen großen Zeitungen und Nachrichtensendungen. In den spanischen Medien wird da sehr viel zurückhaltender berichtet. Das ist auch ein Thema, was hier viele Menschen nicht nur von Seiten der Unabhängigkeitsbewegung ärgert. Da fasst man dieses Thema mit sehr spitzen Fingern an, weil man ja einen propagandistischen Trick der nicht sonderlich gut gelittenen Separatisten fürchtet. Allerdings hat sich inzwischen auch Amnesty International zu dem Thema geäußert und die EU aufgefordert, sich verstärkt für den Schutz ihrer Bürgerinnen einzusetzen. Dabei bezieht sie sich jetzt weniger auf die Politiker, die womöglich ausspioniert wurden, als vor allem die Aktivistinnen, die über Pegasus ausspioniert worden sollen sein.
Sagt die Journalistin Julia Macher in Barcelona. In Basel wird zurzeit fleißig gebaut. Die Stadt baut ihr Fernwärmenetz aus. Dafür braucht es viele Baustellen. Was Anwohnerinnen und Verkehrsteilnehmer als lästig empfinden, ist für die Archäologen ein Glücksfall. Denn die Baustellen geben auch viele Fundstücke aus der Vergangenheit preis, die für die Basler Geschichte von großer Bedeutung sind. Basel-Korrespondentin Maya Martina Ingling.
Ein großer Bagger bahnt sich seinen Weg durch die freie Straße, Basels größte Einkaufsmeile. Seit Wochen müssen Einkaufslustige und Bauarbeiter aneinander vorbeikommen. Der Boden wird Stück für Stück aufgerissen. Dabei graben die Bagger tiefer als sonst. Anders als bei Leitungen, die ersetzt werden, sind die Fernwärmeleitungen neu und brauchen darum einen eigenen Platz in der Erde, sagt der Leiter der Ausgrabungen bei der Archäologischen Bodenforschung Basel, Marco Bernasconi.
Das heißt, die Fernwärme muss sich einen Platz suchen in den Straßen und in den Gassen, wo noch keine Leitungen liegen. Und das sind natürlich die letzten Abschnitte, die archäologisch gesagt noch ungestört sind. Deshalb ist das einerseits viel Aufwand für uns, aber auch eine große wissenschaftliche Chance.
Eine Chance darum, weil diese tiefe Erdschicht Einblicke gibt in die Zeit, als in Basel noch die Römer ansässig waren. Dass es auf dem Münsterhügel eine Römersiedlung gab, das wissen die Forscher. Dass dazu noch eine lange Straße gehörte, das war bis vor kurzem nur eine Vermutung.
Bis anhin gab es einen kleinen Aufschluss, da hat man das vermutet. Jetzt sind wir eigentlich sehr sicher, da wir die römische Straße an mehreren Stellen haben.
Will heißen, mehrere Straßenstücke wurden freigelegt. Eine einfache Kiesstraße sei zum Vorschein gekommen, erzählt Bernasconi. Sie war wohl Teil einer langen Verbindungsstraße zwischen Augusta Raurica und Straßburg. Hier seien Händler vorbeigezogen mit Fuhrwerken, die von Ochsen oder sogar Kamelen gezogen wurden. Ein Kamelschädel, den die Forscher in unmittelbarer Nähe der freien Straße gefunden haben, bestätigt diese Annahme.
Also alles, was Last tragen kann, wird in dem Sinne auch benutzt. Und da hat man auch sehr große Distanzen zurückgelegt. Also wir haben Amphoren hier in Basel, da wurde aus Südspanien wurden hier Soßen hertransportiert oder Wein aus Italien und so weiter. Das sind große Distanzen.
Von der freien Straße gehe ich mit Marco Bernasconi weiter über die Wettsteinbrücke ins Kleinbasel. Auch hier wird gebaut, auch hier entstehen Fernwärmeleitungen. Und auch hier wurde ein Fund gemacht, der außergewöhnlich ist. In einem Grab aus dem 6. Jahrhundert konnten die Forscher die Überreste eines etwa 12-jährigen Mädchens bergen. Neben den Zähnen und einigen Knochen des Mädchens wurden auch 350 verschiedene Perlen gefunden. Wahrscheinlich waren sie Teil einer Kette oder eines Kragens. Interessant dürfte dieser Fund aber nicht nur wegen der Perlen sein. Die Forscher erhoffen sich durch DNA-Analysen der Zähne auch wichtige Erkenntnisse zur Basler Bevölkerung dieser Zeit.
Beispielsweise kann man Fragen klären zur Herkunft eines Individuums. Ist die Person hierhin zugewandert oder ist sie hier geboren und hat sich nicht groß irgendwo hinbewegt? Über DNA kann man Hinweise zu Lebensweisen, zu Krankheiten, zu Verwandtschaftsgraden und so weiter herausfinden. Das sind alles Dinge, die erst seit einigen Jahren verfügbar sind und auch angewendet werden.
Und so wird in Basel mit jeder Baustelle ein neues Puzzlestück der Geschichte hinzugefügt. Der Fernwärme sei Dank.
Martina Inglin. 13 Uhr. In dieser Woche nach Ostern bieten wir Ihnen anstelle des Tagesgesprächs etwas anderes, nämlich einige ausgewählte Folgen des Podcasts SRF Global. Heute über die Herausforderungen, mit denen zwei unserer Korrespondentinnen in ihrem Berichtsgebiet konfrontiert sind. Eine Kostprobe.
Und dann hisst mich mein Assistent an und sagt, fahr ab, du hockst sofort ins Auto. Was machst du als westliche Frau, wenn dir ein arabischer Macho sagt, du gehst jetzt das? Ich habe es nicht gemacht.
Also da habe ich schon manchmal gesagt, das ist jetzt extrem schlecht fürs Karma. Nächstes Leben Ameisen.
SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Manuela Burgermeister.
In der Ukraine habe eine neue Phase der militärischen Operation begonnen. Mit diesen Worten bestätigt der russische Außenminister Sergei Lavrov den Start einer russischen Offensive im Osten der Ukraine. Die Ukraine meldet fast an der gesamten Front in den Regionen Donetsk, Luhansk und um die Stadt Kharkiv Kämpfe. Auch der Beschuss der Hafenstadt Mariupol sei verstärkt worden. Über 36.000 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich inzwischen in der Schweiz registriert. Von ihnen haben fast 30.000 den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration auf Twitter schreibt. 3.400 Flüchtlinge seien aktuell bei privaten Gastfamilien untergebracht. Im Kanton Basel-Stadt startet das erste Pilotprojekt, bei dem Cannabis für nichtmedizinische Zwecke in Apotheken abgegeben wird. Der Versuch wurde vom Bundesamt für Gesundheit bewilligt und wird von wissenschaftlicher Seite begleitet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.